Heute haben wir ja Himmelfahrt. Habt ihr ja schon mitgekriegt. Und ich bin eingeladen, eine Himmelfahrtspredigt zu halten. Zu dem Himmelfahrtstag. Und jetzt weiß ich genau, über was ich predigen soll. Über die Männer, die durchs Dorf ziehen. Entschuldigung. Durch die Stadt ziehen. Ich komme vom Dorf, Entschuldigung. Durch die Stadt ziehen. Und im Grunde mit ihren Bollerwagen und mit ihrer Musik und sich offiziell mal endlich mal volllaufen lassen dürfen. Ist das, was wir mit Himmelfahrt vielleicht verbinden, was Himmelfahrt ausmacht? Es wäre schade drum. Aber über was predigt man in Himmelfahrt? Über den Himmel? Über dorthin, wo Jesus gefahren ist, aufgefahren ist, hingegangen ist? Oder sollte man vielleicht predigen über die Wiederkunft Jesu? Denn Jesu ist ja aufgefahren, um wiederzukommen. Also die Wiederkunft Jesu hat einen direkten Zusammenhang mit der Himmelfahrt Jesu. Oder sollten wir über das Gebet predigen vielleicht? Denn das Gebet ist doch jetzt die Art der Kommunikation, die wir haben. Denn dieser Jesus ist nicht mehr unter uns Menschen. Er ist in den Himmel gefahren und jetzt haben wir nur, mit Anführungsstrichen, nur noch das Gebet, um mit ihm zu kommunizieren, mit ihm zu reden, dass er mit uns redet und wir ihm alles hingeben können. Oder sollte man vielleicht predigen über die Freude, die in unserem Leben entstehen könnte, sollte, dürfte, dadurch, dass Jesus in den Himmel gefahren ist? Und er dort ist, um alles vorzubereiten. Es ist vielleicht das Thema, die Freude in unserem Leben, die so überreich da ist und überschwänglich über alles ist und alle, die spürt, wie wir Christen vor Freude im Grunde ausstrahlen oder die wir vielleicht ausstrahlen sollten und vielleicht manchmal gar nicht so groß drin sind. Oder man könnte predigen über den Heiligen Geist. Denn Jesus ist in den Himmel gefahren und er wusste ja, dass er dann nicht mehr leiblich präsent ist und hat deswegen den Heiligen Geist geschickt oder zurückgelassen, je nachdem, wie man es halt fühlt. Also könnte man auch den Heiligen Geist verbinden mit der Himmelfahrt? Oder sollte man über die Jünger predigen? Ihr habt ja vorhin die Geschichte gehört, wie sie im Lukas berichtet ist. Und denkt euch mal so ein ganz klein wenig in diese Geschichte hinein. Ja, da kommen die Jünger mit ihrem Jesus da auf diesen Berg oder auf diese Wiese. Ja, und da kommt diese Wolke und plötzlich ist dieser Jesus weg. Und dann kommen zwei Gestalten, okay, zwei Gestalten, so wie es in der Bibel berichtet, wahrscheinlich waren es zwei Engel, ja, und erzählen dann, dass dieser Jesus in den Himmel gefahren ist. Also bitte, ja, jetzt macht mal langsam her. Ja, könnt ihr euch vorstellen, wie es den Jüngern gegangen ist? Ist das jetzt wirklich wahr? Ist es wirklich passiert? Was machen wir jetzt damit? Ja, wie gehen wir damit um? Was bedeutet das jetzt für uns? Ja, ist es wirklich so, dass er nicht gestorben ist? Oder ist er vielleicht doch gestorben? Oder stirbt er vielleicht noch? Die ganze Unsicherheit, die diese Jünger damals geprägt haben und bis heute Auswirkungen haben, auch in unser Leben hinein. Dieser lebendige Jesus im Himmel, der da ist, der lebendig ist und doch so weit weg manchmal und so ist gefühlt so, wie er nicht da ist. Oder sollte man predigen über diesen Jesus, der im Himmel ist? Auch das ging ja vorhin schon bei der Einführung im Grunde wurde angesprochen, der da oben beim Vater ist, auch als Richter. Also die Aufgaben Jesu, des aufgefahrenen Jesu in den Himmel, was macht er denn nur da oben die ganze Zeit und in Zukunft? Oder sollte man über die Entrückung predigen? Denn wenn Jesus wiederkommt, dann werden alle lebendigen Christen in der Zeit werden ihm entgegen entrückt. Sie werden auch im Grunde ein Stück weit als Lebendige aufgenommen und aufgefahren, ihm entgegen dem, der wiederkommt. Aber ich bin sicher, und ihr wisst das alles schon, das muss ich gar nicht mehr predigen. Ich habe als Grundlage meiner Predigt Johannes 14 genommen. Und diesen Text möchte ich euch lesen. Ich hoffe, der Saal ist sehr weit. Ihr könnt es lesen, wenn nicht, hört einfach zu. Ich lese es ja langsam vor. Euer Herz erschrecke nicht. Glaubt an Gott und glaubt an mich. In meines Vaters Hause sind viele Wohnungen. Wenn's nicht so wäre, hätte ich dann zu euch gesagt, ich gehe hin, euch die Stätte zu bereiten? Und wenn ich hingehe, euch die Stätte zu bereiten, will ich wiederkommen und euch zu mir nehmen, auf dass auch ihr seid, wo ich bin. Und wo ich hingehe, dahin wisst ihr den Weg. Spricht zu ihm Thomas: Herr, wir wissen nicht, wo du hingehst. Wie können wir den Weg wissen? Jesus spricht zu ihm: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Wenn ihr mich erkannt habt, so werdet ihr auch meinen Vater erkennen. Und von nun an kennt ihr ihn und habt ihn gesehen. Spricht zu ihm Philippus: Herr, zeige uns den Vater und es genügt uns. Jesus spricht zu ihm: So lange bin ich bei euch und du kennst mich nicht, Philippus. Wer mich sieht, der sieht den Vater. Wie sprichst du dann, zeige uns den Vater? Glaubst du nicht, dass ich im Vater bin und der Vater in mir? Die Worte, die ich zu euch rede, die rede ich nicht aus mir selbst. Der Vater aber, der in mir bleibt, der tut seine Werke. Glaubt mir, dass ich im Vater bin und der Vater in mir. Wer nicht, so glaubt doch um der Werke willen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der wird die Werke auch tun, die ich tue, und wird größere als diese tun. Denn ich gehe zum Vater. Und was ihr bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun, auf dass der Vater verherrlicht werde im Sohn. Was ihr mich bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun. Liebt ihr mich, so werdet ihr meine Gebote halten. Und ich will den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Tröster geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit, den Geist der Wahrheit. Den die Welt nicht empfangen kann, denn sie sieht ihn nicht und kennt ihn nicht. Ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Ich will euch nicht als Waisen zurücklassen, ich komme zu euch. Es ist noch eine kleine Zeit, dann sieht die Welt mich nicht mehr. Ihr aber seht mich, denn ich lebe und ihr sollt auch leben. An jedem Tage werdet ihr erkennen, dass ich in meinem Vater bin und ihr in mir und ich in euch. Wer meine Gebote hat und hält sie, der ist's, der mich liebt. Wer mich aber liebt, der wird von meinem Vater geliebt werden und ich werde ihn lieben und mich ihm offenbaren. Spricht zu ihm Judas, nicht der Iskariot. Herr, was bedeutet es, dass du dich uns offenbaren willst und nicht der Welt? Jesus antwortete und sprach zu ihm: Wer mich liebt, der wird mein Wort halten, und mein Vater wird ihn lieben, und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm nehmen. Wer aber mich nicht liebt, der hält meine Worte nicht, und das Wort, das ihr hört, das ist nicht mein Wort, sondern das des Vaters, der mich gesandt hat. Das habe ich zu euch geredet, solange ich bei euch gewesen bin. Aber der Tröster, der Heilige Geist, den mein Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch, nicht gebe ich euch, wie die Welt gibt. Euer Herz erschrecke nicht und fürchte sich nicht. Ihr habt gehört, dass ich euch gesagt habe, ich gehe hin und komme wieder zu euch. Hättet ihr mich lieb? So würdet ihr euch freuen, dass ich zum Vater gehe, denn der Vater ist größer als ich. Und jetzt habe ich es euch gesagt, ehe es geschieht, damit ihr glaubt, wenn es nun geschehen wird. Ich werde nicht mehr viel mit euch reden, denn es kommt der Fürst dieser Welt. Er hat keine Macht über mich. Aber die Welt soll erkennen, dass ich den Vater liebe und tue, wie mir der Vater geboten hat. Steht auf und lasst uns von hier weggehen. Soweit die Worte Jesu, in der er vorausblickend ein Stück weit erklärt, was da passieren wird an seiner Himmelfahrt. Ja, jetzt habe ich da gestanden, habe überlegt, über was predigt man an Himmelfahrt, und ich bin hängen geblieben an dem Wort Fahrt, an dem Begriff Fahrt, Heimfahrt, Himmelfahrt. Urlaubsfahrt, Ausflugsfahrt, Rheinschifffahrt, Rundfahrt, Probefahrt oder doch Himmelfahrt? Wie ist es mit der Fahrt? Hat diese Himmelfahrt Jesu was mit meiner Fahrt zu tun? Ist es nicht so, weil Jesus aufgefahren ist in den Himmel, darf ich mich freuen über meine Himmelfahrt, dass ich auch in den Himmel kommen werde? Weil Jesus dort hochgefahren ist, um die Wohnung zu bereiten, dass ich auch einmal im Himmel sein darf. Es geht also nicht nur darum, dass Jesus in den Himmel aufgefahren ist und hingefahren ist, sondern auch, dass ich wahrnehme, auch ich darf in den Himmel fahren und werde in den Himmel fahren, wenn ich mich diesem Jesus anvertraue. Wie Jesus aufgefahren ist in den Himmel und Gemeinschaft hat mit dem Vater, so werde ich auch einmal Gemeinschaft haben mit dem Vater. Und dann ist es ganz unabhängig, ob das durch die Entrückung geschieht. Das heißt also, wir leben noch und Jesus kommt wieder und wir werden ihm entgegen entrückt. Oder ob es dadurch geschieht, dass ich hier auf dieser Erde Abschied nehme und dann bei meinem Vater, bei Jesus Christus im Himmel bin. Und die Entrückung, die Wiederkunft Jesu halt noch etwas dauert, bis es passiert. Jesus ist so ein Stück weit vorausgefahren und wir werden nachfahren. Und es hat mich erinnert an den Himalaya. Ihr wisst, da gibt es ja den größten Berg, der höchsten Berg dieser Welt, den Mount Everest. Ja, und da steigen ja jedes Jahr ein paar tausend Leute da hoch und immer dieselbe Strecke. Und ich habe jetzt dieses Frühjahr gelesen, dass die wohl dieses Jahr einen neuen Weg erkunden und ausprobieren wollen. Also das sind so ein paar, ich weiß nicht Namen, also diese paar Einheimischen, die da vormarschieren und das vorbereiten wollen. Also sie gehen voraus, dass die anderen im Grunde nachgehen können. Sherpas, das ist der Name, danke. Ist es nicht genauso mit Jesus Christus? Er ist vorausgegangen, er hat den Weg geebnet, dass wir als seine Nachfolger, als seine Kinder, als diejenigen, die mit ihm unterwegs sind, ihm nachfolgen dürfen, nachfolgen können. Dass wir auch diese Gewissheit haben, wie Jesus vorausgegangen ist, werde ich auch auffahren in den Himmel und bei Jesus sein und bei meinem Vater sein im Himmel. Und da merken wir, da wird Himmelfahrt ganz plötzlich, ganz konkret in meinem Leben. Ganz konkret. Und das Erste, was wichtig ist, wenn ich mir darüber Gedanken mache, wenn ich auf Fahrt gehe, muss ich bereit sein, Abschied zu nehmen. Und das ist bei allen Fahrten so. Das ist selbst bei einem ganz normalen Urlaub so. Und es gibt ja scheinbar Leute, so hat man mir gesagt, ich bin keiner davon, die fahren gar nicht in Urlaub oder gar nicht gern in Urlaub, weil sie Angst haben, ihre eigenen vier Wände alleine zu lassen oder Abschied zu nehmen von ihren Blumen, von ihrem wunderbaren, schönen Garten. Und deshalb bleiben sie lieber zu Hause, wie in den Urlaub zu fahren. Sie können nicht loslassen an dem, was sie haben und bleiben dann lieber zu Hause, wie wenigstens oder einmal im Jahr eine Woche oder zwei Wochen in Urlaub zu fahren. Und andere, die fahren in den Urlaub. Die fliegen dann Mallorca und die essen dort Wiener Schnitzel und Rouladen mit Rotkraut. Die fahren in den Urlaub und nehmen sich das, was sie zu Hause gerne hatten, genau mit. Ja, weil sie im Grunde das nicht lassen können, was sie zu Hause hatten. Das ist ja so schön, so wunderbar. Von Abschied keine Spur. Sie wollen letztlich gar nicht Abschied nehmen. Und nicht einmal für eine Woche. Nicht einmal für 14 Tage. Sie wollen, dass alles bleibt, wie es war. So wunderbar. Und es ist ja wunderbar. Wir sind vorhin ein bisschen früher gekommen und sind euch mal durch den Kurpark spaziert, das ist ja wirklich, eure Stadt ist ja, Kur pur, ja genau, ist ja wirklich herrlich. Bei uns ist es auch schön im Sellenrot, aber halt ganz anders. Natur pur ist bei uns, nicht Park pur, sondern Natur pur. Da gibt es halt die Kühe und weiter, das gibt es bei uns. Aber hier müssen wir nochmal wahrnehmen, es geht hier nicht um einen Urlaub, wenn wir über Himmelfahrt reden. Es geht nicht darum, dass wir einfach mal bereit wären, für 14 Tage zum Urlaub zu gehen in den Himmel. Nein, es geht um einen endgültigen Abschied. Um einen endgültigen Abschied. Ich habe ja vorhin erzählt, wir waren Missionare. Und als Missionare nimmt man ja schon ein Stück weit Abschied. Und die Entfernungen sind schon ein bisschen größer. Ja, wir waren dann 8.500 Kilometer weg von zu Hause. Und im ersten 3 Jahre wirklich mitten im Busch im Kongo unterwegs. Also da musste man 3-mal umsteigen. Die Flugzeuge wurden immer kleiner am Ende. Und am Ende waren es immer noch mal 3 Stunden mit der kleinen Cessna, 5 Sitzer, in den Busch hinein. Und irgendwo ging es dann plötzlich runter und dann war man auf der Missionsstation. Also das war dann schon weit weg. Und trotzdem haben wir alle gewusst, wenn es wirklich schief läuft, wenn wirklich was ist, ja, können wir wieder zurückkommen. Auch dieser Abschied war kein Abschied für immer, das war kein Abschied, wo wirklich uns jetzt so viel gekostet hätte. Wir wussten, wenn was passiert, sind wir ganz schnell wieder zurück. Wir hatten sogar so eine Vereinbarung, eine Versicherung für Notfallflüge, wenn wir krank geworden wären diese gekommen und hätten uns aus dem Busch rausgeholt, dass wir hier in Deutschland behandelt werden konnten. Und bei einer Evakuierung haben wir es sogar erlebt, sind wir dann relativ auch schnell auch rausgeflogen worden, wo es dann wirklich schwierig wurde. Die ersten Missionare, 1800 so viel, da war das noch anders. Ich habe das nachgelesen und die haben dann ihre Sachen gepackt in eine Holzkiste. Und diese Holzkiste war letztlich ihr Sarg. Sie wussten genau, da haben sie ihre Sachen reingepackt und dass sie in Afrika nicht irgendwo mal verscharrt werden, haben sie das von vornherein so mitgenommen. Sie wussten, sie kommen nicht mehr zurück, sondern die gehen nach Afrika für das Evangelium ohne Rückfahrschein. Das ist noch was ganz anderes. Ja. Ihr merkt also, Abschied nehmen ist wichtig in unserem Leben. Ist ganz zentral in unserem Leben. Und wir sind es gar nicht mehr so gewöhnt. Ich weiß nicht genau, wie weit ihr jetzt digital unterwegs seid. Selbst wenn die Enkel weit weg wohnen, ja, ein kurzer Telefonanruf im Handy und dann sind sie schon wieder da, ganz nah. Und man hört sie lachen, man kann sie mitkriegen, wie sie sich entwickeln. Man ist voll dabei, ja, von wegen Abschied, von wegen Entfernungen. Das ist heute alles relativ nah und relativ einfach. Abschied nehmen fällt uns recht schwer. Und jetzt heißt es doch, Jesus ist in den Himmel aufgefahren, dass wir auch einmal in den Himmel auffahren. Bin ich bereit, Abschied zu nehmen, loszulassen von dem, was Gott mir jetzt hier in meinem Leben geschenkt hat? Und das möchte ich an der Stelle ganz wichtig, hört ja ganz genau zu, was ich jetzt sage. Ich möchte an dieser Stelle nicht sagen, dass ihr Abschied nehmen sollt in dem Sinne, dass ihr euch absagen sollt von den Schönheiten dieser Welt. Das habe ich nicht gepredigt hier an dieser Stelle. Genießt das, was Gott euch schenkt. Jeden Tag neu. Jede Minute, die ihr das genießen könnt, dürft ihr das genießen. Gott hat es uns gegeben, dass wir es genießen dürfen. Aber nicht in dieser Art und Weise, dass diese Welt, diese Natur, dieser wunderbare Park, dieser wunderbare Weiher und was weiß ich, was wir haben, diese Familie, diese Enkel, diese Freunde, diese Gemeinde, dass das uns festhält nach der Sehnsucht in den Himmel zu ihm. Wenn uns das, was Gott uns hier schenkt, festhält, dass wir nicht loslassen können, dass wir krampfhaft uns festhalten und ja nichts verpassen wollen und vor allem den Blick verlieren auf das, was Gott für uns vorbereitet durch Jesus Christus. Er hat ihn aufgefahren in den Himmel, er hat ihn aufgezogen, er hat ihn zurückgeholt in seine Gegenwart, dass wir auch einmal im Grunde dort sein dürfen. Wie ist das mit dem Loslassen? Loslassen von unseren Kindern. Das Loslassen von unseren Häusern. Das Loslassen von unseren Freunden, unserer Familie. Bin ich bereit, Jesus nachzufolgen zu ihm, zu meinem Vater im Himmel? Bin ich bereit, loszulassen, Abschied zu nehmen? Oder hält mich das fest? Und ich habe gar nicht die Kraft, gar nicht, ich will gar nicht den Blick abwenden und aufblicken zu Jesus. Ich will gar nicht loslassen, denn es ist doch so schön. Und es ist ja wirklich schön, sind wir ehrlich. Es ist herrlich, wo wir wohnen, trotz aller Schwierigkeiten, die wir manchmal haben. Und trotz allen Schmerzen, die wir manchmal haben. Und trotz allem Durcheinander und der Politik und was wir alles erleben. Es ist doch wunderbar, es ist doch herrlich, in diesem Jetzt, in dieser Natur, in dieser Welt unterwegs zu sein. Aber doch hoffentlich nicht so, dass diese Sehnsucht nach dem Vater, diese Sehnsucht nach meinem Heiland, diese Sehnsucht nach diesem auferstandenen, aufgefahrenen Jesus Christus nicht größer ist als das, was Gott mir hier geschenkt hat und ich haben darf. In Jakobus 4 heißt es, Vers 4 heißt es, ihr Abtrünnigen, wisst ihr nicht, dass Freundschaft mit der Welt Feindschaft mit Gott ist? Wer der Welt Freund sein will, der wird Gottes Feind sein. Das ist so ein typischer Vers. Ja, die Bibel macht es ja immer so ganz knallhart klar. Ja, entweder bist du rechts oder bist du links. Ja, so Grauzonen gibt es ja in der Bibel im Grunde nicht. Entweder liebst du diese Welt, entweder bist du festgebunden an dieser Welt, entweder bist du Freund dieser Welt. Aber wenn du Freund dieser Welt bist, dann hast du keine Sehnsucht nach diesem Vater. Aber Jesus Christus ist aufgefahren, um diese Sehnsucht zum Vater, diese Sehnsucht zum Himmel für uns nochmal zu bestärken. Denn er ist dort aufgefahren, um alles vorzubereiten. Da sind wir schon am nächsten Punkt. Wenn ich auf Fahrt gehe, sollte ich um das Ziel wissen. Ich sollte wissen, wo es hingeht. Das wäre doch wichtig, oder? Wir hatten mal eine Nachbarin, die hat eine Busfahrt gebucht, ohne zu wissen, wo sie bucht. Sondern es war so eine Blackbox. Ja, einfach eine Woche Busfahrt. Ja, ich steige ein und ich gehe dahin, wo das Bus hinfährt. Ja, hat gemeint, sie macht einen guten Deal. Ja, und dann sind sie irgendwo nach Italien gefahren, in drittklassige Hotels, und es war eine herbe Enttäuschung. Und sie hat sich eine Woche lang aufgeregt, ja, über diese Fahrt, wo sie sich da gebucht hat. Denn sie wusste nicht, wo es hingeht. Ja, ich bin also mehr jemand, ich will genau wissen, wo es hingeht in meinem Urlaub. Wir werden jetzt in wenigen Tagen, wenn wir im Urlaub fahren, schon Monate vorher habe ich mir das rausgesucht, habe das bei Google Maps geguckt, und heute kann man ja schon die Straßen abfahren, ja, mehr oder weniger, wo die Häuser sind, wo der Strand ist, und alles ausgekundschaftet, dass man wenigstens mal grob weiß. Es wird sicher ein bisschen anders werden, aber dass man doch weiß, und habe jetzt auch die Fahrt geguckt, wenn wir fahren müssen, über Köln und dann über Brüssel vorbei, ja, und wann man fahren muss und weniger Verkehr ist und so weiter. Alles geplant. Ich will doch wissen, wo es hingeht. Ich fahre doch nicht einfach weg. Gibt es zwar auch, habe ich wahrgenommen. Es gibt so einen Motorradfan in unserer Gemeinde, der hat gesagt, nee, ich muss nur ein Motorrad haben und dann ist der Weg das Ziel. Im Grunde egal, wo ich abends bin, Hauptsache ich bin unterwegs. Okay, das gibt es natürlich auch. Ja, aber im Großen und Ganzen würde ich sagen, wir wollen wissen, ob wir in die Berge fahren oder an den Strand. Wir wollen wissen, ob es nach Norden geht. Dann nehmen wir ein bisschen warme Kleider mit. Oder um nach Süditalien gehen, dann nehmen wir halt weniger Kleider mit. Ja, dann langt im Grunde eine Bluse oder sowas. Ja, aber so es ist halt doch unterschiedlich. Aber wie ist das? Wohin geht's die Reise? Kennen wir unser Ziel? Ist unser Ziel, diese 80, 90 Jahre, die Gott uns hier auf dieser Erde schenkt, im Grunde mit möglichst viel zu verprassen und hinter uns zu bringen? Oder ist das Ziel meiner Reise der Himmel, dort, wo Jesus hingefahren ist, aufgefahren ist, um alles vorzubereiten, um mich nach Hause zu holen? Ist das mein Ziel? Und wie stelle ich mir dieses Ziel vor denn da oben? Wohnungen. An einer Stelle wird von Wohnungen geredet. Zweizimmerwohnungen, Vierzimmerwohnungen, Dreizimmerwohnungen. Unsere Ansprüche sind da recht hoch, oder? Also mit Einzimmerwohnungen sind wir schon nicht mehr zufrieden. Das geht gar nicht. Ja? Meine Mutter hat sich jetzt eine neue Wohnung gesucht. Also eine Dreizimmerwohnung war das Mindeste. Alleinstehend. Was ist das mit der Wohnung da oben? Mit wem wohnen wir denn da zusammen? Mit den Katholiken? Oh. Mit den Charismatikern? Mit der christlichen Versammlung? Also mit den ganz Extremen, extrem ist böse gesagt, mit den ganz Frommen, mit den ganz, wo die Bibel ganz ernst meint, mit denen? Oder mit denen in der Gemeinde, mit denen wir uns vielleicht auch nicht vertragen? Sind wir mit denen im Himmel oder wollen wir gar nicht mit denen im Himmel? Dann hoffen wir, dass wir dann im ersten Stock wohnen, die im Stock 10. Möglichst weit weg voneinander. Wie ist denn das mit dem Himmel? Die Bibel gibt uns da wunderbare Bilder und doch sind die Bilder so schwer zu verstehen. Selbst in der Offenbarung wird sogar von einer Stadt geredet. Da gibt es sogar Maße, wie groß die Stadt sein wird. 2400 Kilometer eine Richtung, 2400 Kilometer die andere Richtung und 2400 Kilometer nach oben. So ein richtiger Quaderklotz. Entschuldigung, da will ich nicht wohnen. Mit Millionen Menschen da eingepfercht auf diesem engen Raum, da bin ich doch lieber in Sellenroden unterwegs. Da gibt es grüne Wiesen, da gibt es Natur. Ja, da ist doch herrlich. Ja, und dann, was machen wir da oben? Nur singen? Ich singe gern. Aber nach 2 Tagen singen wird es auch langweilig, oder? Will ich auch mal was anderes machen? An anderer Stelle wird von Gold und von Silber und von Edelsteinen, die besten Steine sind die Tore gemacht, es alles muss glitzern und glänzen und so weiter, so wie der Himmel beschrieben, dieses neue Jerusalem. Aber das ist doch alles viel zu steif, das will ich doch gar nicht. Ich will doch so ein Sofa, wo ich mich auch mal hinlegen kann und einfach mal sein, wie ich bin. Wie stellen wir dieses Ziel uns vor? Das sind alles so Bilder, die wir haben, die in die Bibel auch beschrieben werden. Aber das sind nur Bilder. Ich glaube, es wird anders, wie wir es uns vorstellen. Das ist mit Sicherheit so. Wir können keine Vorstellungen haben vom Himmel. Denn der Himmel wird so anders sein, dass das, was die Autoren der Bibel im Grunde formuliert haben, ja, versuchen, das Wunderbare, das Herrliche, das Überdimensionale, das letztlich Unbeschreibliche der Bibel in ihre Worte hineinzufassen, hineinzugleiten. Dieser Himmel, der ist so schön, der ist so wunderbar, der ist so herrlich, dass er letztlich nicht erfassbar wird. Er ist nicht erfassbar, begreifbar mit unserem begrenzten Gehirn, mit unserem begrenzten Verständnis. Denn wir könnten ja selbst nicht mehr vorstellen, dass wir miteinander unterwegs sind, ohne Sünde, ohne Schmerzen, ohne Leid, ohne Trauer, ohne einen schlechten Gedanken, ohne über nachzudenken, hat er das jetzt böse gemeint oder hat er es lieb gemeint? Im Himmel weiß ich, da gibt es keine Sünde, da gibt es kein Böses, da gibt es nur Liebe. Unvorstellbar. Johannes 14, in meines Vaters Hause sind viele Wohnungen. Da ist Platz für euch alle. Wenn es nicht so wäre, hätte ich dann zu euch gesagt, ich gehe hin, euch die Stätte zu bereiten. Weiß ich um dieses Ziel, wo ich im Grunde in meinem Leben habe. Weil Jesus aufgefahren ist in den Himmel, habe ich auch ein Ziel. Er ist dort, alles für mich vorzubereiten, dass ich einmal ihm nachfolgen werde und bei ihm sein in der Herrlichkeit mit meinem Vater. Unbeschreiblich, wunderbar, schön, in aller Herrlichkeit. Wo ist denn mein Zuhause? Bin ich bereit, Abschied zu nehmen von dieser schönen Erde, von diesem Wunderbaren, was uns Gott geschenkt hat, und loszulassen, weil noch was viel Wunderbareres im Grunde auf mich wartet, weil Jesus aufgefahren ist und mich einmal holen wird. Ja, und dann kommt noch ein drittes dazu. Wenn ich auf Fahrt gehe, muss ich wissen, wo es lang geht. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Wenn ich in eine fremde Stadt komme, meine Frau kann da Lieder von singen, und ich den Platz da nicht finde, es gibt es ja heute weniger, durch das Navi findet man ja fast alles, aber es gab ja mal eine Zeit vor Navi, ja, kann man sich vielleicht noch im ganzen hinteren Kopf vorstellen, ja, gab es ja auch mal, ja, und dann kam man in eine Stadt und hat sich das vorher schon angeguckt auf der Karte, aber man hat sich gefunden, ja, und dann das hat mir so viel gekostet, den Fenster runter zu kurbeln und zu fragen, ja, wo ist denn diese Straße, wo ist denn das, wo ist denn diese Gemeinde, ja, das war ganz schwierig, meine Frau hat es viel lieber gemacht. Ja, ich habe das nie so gerne gemacht, zu bekennen, dass ich keine Ahnung habe, wo es hingeht. Aber wie ist denn das? Wissen wir den Weg in den Himmel? Es wäre wunderbar, wenn wir bereit wären, Abschied zu nehmen, loszulassen, uns nicht festbinden zu lassen von diesem irdischen Sein, von diesen wunderbaren Gütern. Es wäre wunderbar, wenn wir wissen, dass wir im Himmel sein werden, dass Jesus dort alles vorbereitet hat für uns. Aber wissen wir auch, wie wir dorthin kommen? Und auch dazu gibt natürlich Jesus eine Antwort in diesem Kapitel, was ich vorhin vorgelesen habe. Jesus spricht zu ihm: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Er ist der Weg. Er hat den Weg geebnet. Er hat den Weg geebnet schon damit, dass er auf diese Erde gekommen ist. Der Sohn Gottes kommt auf diese Erde, wird Mensch, um uns nahe zu sein, dass wir ihn noch ein Stück besser verstehen. Und er wird Mensch, um an unserer Stelle zu leiden. Er wird Mensch, um an unserer Stelle zu sterben am Kreuz. Er ist am Kreuz gestorben, damit ich leben kann. Dass das vergebbar wird, was ich im Grunde in meinem ganzen Leben für Mist gebaut habe. Nämlich, dass ich nicht loslassen kann. Dass ich mich ständig konzentriere auf das, was ich mir erarbeitet habe. Und ich meine, ich müsse das mit krampfhaft halten und für die nächsten 10 Generationen festhalten. Und noch vermehren. Und den Blick letztlich verliere von ihm, von meinem Heiland, abwende, immer wieder abwende. Dafür ist Jesus Christus gestorben. Er ist dafür gestorben, dass ich ohne ihn unterwegs war. Dass ich gemeint habe, ich kriege mein Leben selber in den Griff. Ich brauche da keine Hilfe. Das kriegen wir schon hin. Ich habe da was gelernt und ganz von gestern bin ich da auch nicht. Dafür ist Jesus am Kreuz gestorben, ist sein Blut geflossen. Er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und er ist auferstanden. Er hat den Weg geebnet. Und er hat dafür gesorgt, dass der Vater den Heiligen Geist schickt. Dass ich jetzt in dieser Zeit, wo er nämlich im Himmel ist und ich auf dieser Erde, dass ich nicht alleine bin, sondern dass er durch seinen Geist bei mir ist. Und dieser Geist mich immer wieder lehrt und immer wieder festhält und mich immer wieder neu treibt zu ihm. Und er ist es, der uns zugesagt hat, ich werde wiederkommen und dich nach Hause holen. Er ist der Weg und die Wahrheit und das Leben. Vertraue ich mich ihm an? Glaube ich ihm das? Kann ich loslassen, auch meinen eigenen Stolz loslassen und sagen, ja, ich habe keine Ahnung. Ich krieg's nicht hin. Ich weiß es nicht, wie es geht. Aber du weißt es. Du hast es getan für mich. Führe du, leite du, handle du, hol du mich. Du bist es alleine, Jesus Christus. Wie ist das? Heute feiern wir Himmelfahrt. Heute gedenken wir an die Himmelfahrt Jesu Christi. Bin ich vorbereitet? Vorbereitet auf meine Himmelfahrt? Wenn ich darauf vorbereite, dass ich Abschied nehme, bin ich damit vorbereitet, dass ich mir Gedanken gemacht habe über den Himmel? Bin ich darauf vorbereitet, dass ich mich in seine Hände fallen lasse? Weil ich weiß, er tut's recht. Er macht's recht. Und er wird mich nach Hause holen. Machen wir uns doch auf den Weg. Oder lassen wir uns doch vorbereiten. Oder bist du auf der Fahrt? Auf der Fahrt in den Himmel? Wir sind noch nicht angekommen. Auch nicht mit 85 und auch nicht mit 90. Wir sind angekommen, wenn wir beim Himmel sind, im Himmel sind, bei Jesus sind. Weiß ich darum? Freue ich mich darüber? Bin ich dankbar für meinen Herrn und Heiland? Möge er uns schenken, dass diese Himmelfahrt wieder neu etwas zu tun hat mit meinem Leben, mit mir, mit meinem Verhältnis zu meinem Heiland. Amen.